Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Osten der Ukraine rückt das russische Militär offenbar weiter vor. In den Regionen Donetsk und Luhansk im Donbass wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 40 Städte beschossen. In Kharkiv im Nordosten melden die örtlichen Behörden mindestens 7 Todesopfer und 17 Verletzte. Schwer umkämpft ist auch die strategisch wichtige Industriestadt Sjewiroronezk. Sie wird aus mehreren Richtungen von der russischen Armee belagert. Auch in Kramatorsk haben tägliche Angriffe große Zerstörungen angerichtet.
Umgeben von Trümmern. Im Hintergrund sind immer wieder Einschläge zu hören. Inzwischen Alltag für den 13-jährigen Jewgen aus Kramatorsk, so wie für viele Kinder im Osten der Ukraine. Ich habe mich an den Beschuss gewöhnt, sagt er. Das war eine 22. Und meint damit das Kaliber. Seine Mutter sorgt sich ständig, wenn ihr Sohn das Haus verlässt. Man will den Kindern kaum erlauben, draußen zu spielen. Sie bitten ständig darum, aber ich habe zu viel Angst, sie zu lassen. Bei einem Raketenangriff gestern Nacht wurden mehrere Wohnhäuser in der Stadt zerstört. Die Situation wird immer schwieriger für die Zivilisten, die noch geblieben sind. Der Balkon ist einfach heruntergestürzt. In keinem einzigen Zimmer sind die Scheiben intakt geblieben. Die ganzen Möbel sind kaputt, auch der Computertisch. Viele Schäden. Aber wenn wir so davonkommen, ist das okay. Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt ist, dass alle am Leben sind. Die russische Offensive im Osten der Ukraine nimmt an Stärke offenbar deutlich zu. Auch in der Großstadt Lysychansk brennende Wohnhäuser nach neuen russischen Angriffen. Ein Zentrum für humanitäre Hilfe soll getroffen worden sein. Das berichtet der Gouverneur der Region Luhansk in seinem Telegram-Kanal. Mindestens 3 Menschen in der Region seien getötet worden. Präsident Selenskyj räumt ein, die russische Armee sei in der Ostukraine deutlich überlegen. Das ist jetzt immer öfter zu hören. Die Kämpfe haben ihre höchste Intensität erreicht. Der Feind stürmt die Stellungen unserer Truppen gleichzeitig aus mehreren Richtungen. Nach ukrainischen Angaben sollen insgesamt 40 Städte in den Regionen Luhansk und Donetsk angegriffen worden sein.
In einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzler Scholz den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als gescheitert bewertet. Schon jetzt habe Russlands Präsident Putin alle seine strategischen Ziele verfehlt, sagte Scholz zum Abschluss der Tagung. Der Kanzler zeigte sich überzeugt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen werde. Es gelte jetzt, sich dem Machtanspruch Putins entgegenzustellen.
Der Bundeskanzler kommt mit dem Helikopter in die Schweizer Berge. Er ist der einzige G7-Regierungschef beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Hat Olaf Scholz Neues im Gepäck, Zugeständnisse oder die Ankündigung weiterer Waffenlieferungen? Die Erwartungen der zahlreichen ukrainischen Teilnehmer sind groß. In seiner Rede liefert der Kanzler dann eher Grundsätzliches.
Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann. Darum unterstützen wir die Ukraine. Diese Unterstützung ist eng abgestimmt mit unseren Partnern und Alliierten. Und auch darin sind wir uns einig. Wir tun nichts, was die NATO zur Kriegspartei werden lässt.
Putin werde den Krieg verlieren und einen Diktatfrieden werde es nicht geben, so Scholz. Um zukünftige Aggressionen und Kriege zu vermeiden, müssten die demokratischen Nationen enger zusammenstehen. Eine bipolare Welt mit den Führungsnationen USA und China dürfe es nicht geben. Die Zukunftsfrage laute stattdessen:
Wie schaffen wir eine Ordnung, in der ganz unterschiedliche Machtzentren im Interesse aller verlässlich zusammenwirken? Diese Aufgabe ist keineswegs trivial, zumal es dafür kein historisches Vorbild gibt.
Auch bei der Globalisierung will der Kanzler neue Wege gehen. Angesichts der Verwerfungen im internationalen Handel warnt der Bundeskanzler heute hier in Davos vor einer zunehmenden Abschottung von Volkswirtschaften. Deglobalisierung sei ein Holzweg. Vielmehr müsse es darum gehen, Abhängigkeiten beispielsweise bei Energieimporten zu reduzieren und sich breiter aufzustellen.
Über die Waffenlieferungen an die Ukraine ist in Deutschland neuer Streit entbrannt. Dabei geht es um eine angebliche inoffizielle Absprache innerhalb der NATO, keine schweren Angriffswaffen aus westlicher Produktion zu liefern. Hintergrund ist die Befürchtung, solche Lieferungen könnten von Russland als Beteiligung am Krieg gewertet werden. Politiker der Union kritisierten, die Bundesregierung habe sie darüber nicht informiert.
Für Zivilisten ist es derzeit schwer, den Durchblick zu behalten. Diese deutsche Panzerhaubitze gilt zweifelsfrei als schwere Waffe und wird demnächst an die Ukraine geliefert. Solche Panzer vom Typ Leopard 2 allerdings nicht. Kein NATO-Mitglied ist bereit, solche Kampfpanzer aus westlicher Produktion abzugeben. Streit entbrennt darum, ob das in der NATO eine konkrete sicherheitspolitische Verabredung darstellt oder nicht.
Derartige Absprachen in dem Umfang kennen wir nicht. Sie passen auch nicht zur Lieferpolitik der Bundesregierung.
Lieferpolitik bedeutet auch, keine westlichen Kampf- oder Schützenpanzer wie solche deutschen Marder verlassen die NATO. Stattdessen Gepard-Panzer zur Verteidigung gegen Luftangriffe. Verhindert das, von Russland bald als Kriegspartei gesehen zu werden? Nein, sagt nicht nur die Opposition.
Weil gleichzeitig über den Ringtausch westliche Waffen oder aus westlichem Besitz zumindest, auch wenn es alte sowjetische oder russische Waffensysteme sind, in die Ukraine gebracht werden.
Es gäbe keine formelle Übereinkunft darüber, welche Panzer NATO-Mitglieder der Ukraine überlassen, hieß es Anfang der Woche aus dem Verteidigungsministerium. Streit darüber lenke vom Wesentlichen ab, entgegnet wiederum die FDP der Union.
Wir sollten uns um Taten streiten. Es ist richtig, dass Deutschland mehr tun könnte und sollte, das vielleicht auch ein bisschen klarer kommunizieren. Aber der Ärger, den die Union jetzt artikuliert, der ist wirklich künstlich.
Im Ergebnis bleibt es vorerst dabei. Die Ukrainer bekommen Waffen aus dem Westen, aber längst nicht alle, die sie haben wollen.
Drei führende Bürgerrechtlerinnen aus Belarus sind in Aachen mit dem internationalen Karlspreis geehrt worden. Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkalo erhielten die Auszeichnung für ihren Einsatz für Freiheit und Demokratie. Kolesnikova wurde bei der Preisverleihung von ihrer Schwester vertreten. Das Direktorium der Karlspreisgesellschaft würdigte die drei Frauen als Leitfiguren der demokratischen Bewegung gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko.
Für Solidarität mit Belarus, Frieden in ganz Europa kommen hunderte Menschen in Aachen zusammen. Ein Zeichen, das die Trägerinnen des Karlspreises berührt. Diese Solidarität inspiriert uns, unseren Kampf in Belarus fortzusetzen. Ein Kampf, der den drei Frauen fast alles abverlangt. Das wird auch bei der Verleihung deutlich. Maria Kolesnikova wird von ihrer Schwester vertreten, denn sie selbst sitzt in Haft. Die mutigsten Frauen Europas, so nennt sie Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Laudatio.
Die Opfer, die ihr und eure Familien bringen, sie führen uns schmerzvoll vor Augen, wie hoch der Preis für die Freiheit ist. Doch auch, wenn ihr im Exil seid, Maria im Gefängnis, euer Mut lässt sich nicht wegsperren.
Im Sommer 2020 wurden sie die Gesichter der Opposition in Belarus. Tichanowskaja tritt als Präsidentschaftskandidatin an. Als sich Machthaber Lukaschenko zum Wahlsieger erklärt, gehen sie auf die Straße. Lukaschenko lässt die Proteste niederschlagen. Tichanowskaja und Tsepkalo leben seither im Exil, führen von dort ihren Kampf für Menschenrechte, Freiheit und Frieden weiter. Gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg würden diese europäischen Werte angegriffen, so Tichanowskaja. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Europa geeinter sind als je zuvor, geeint in unseren Werten, damit wir die Tyrannei besiegen, die Millionen Menschen in Belarus und der Ukraine unterdrückt. Den Karlspreis, so sagen die drei Bürgerrechtlerinnen, widmen sie all jenen, die dafür weiterkämpfen.
Das polnische Parlament hat soeben die umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gericht aufgelöst. Es erfüllte damit eine Forderung der EU-Kommission, die durch diese Kammer die Rechtsstaatlichkeit verletzt sah. Die Kammer war in mehreren Fällen gegen Richter vorgegangen, die die Justizreform der Regierung kritisiert hatten. Unter anderem deshalb hatte die EU in einem Vertragsverletzungsverfahren eine Geldstrafe gegen Polen verhängt. Rufe nach Reformen haben den Katholikentag in Stuttgart auch an Christi Himmelfahrt bestimmt. Weitere Schwerpunkte: der Krieg in der Ukraine und die gesellschaftlichen Umbrüche in Deutschland. Der gastgebende Bischof Fürst mahnte, nicht nur in den Himmel zu schauen, sondern Verantwortung für die Mitmenschen zu übernehmen. Wie schon beim Auftakt gestern warnte Bundespräsident Steinmeier erneut vor einem Bedeutungsverlust der Kirche. Bei dem Treffen werden bis Sonntag etwa 25.000 Laien und Kirchenvertreter erwartet. Deutlich weniger als noch vor 4 Jahren. Das jüngste Schulmassaker hat in den USA die Diskussion über das Waffenrecht wieder angefacht. Ein 18-Jähriger hatte gestern in einer Grundschule in Texas 19 Kinder und 2 Lehrkräfte erschossen. In demselben Bundesstaat beginnt morgen die Jahrestagung der Waffenlobbyorganisation NRA. Präsident Biden forderte erneut, die Vorschriften zu verschärfen. Die Republikaner im Kongress lehnen das ab.
Amazing Grace stimmen sie an. Das Lied soll Frieden bringen und Erlösung nach dem Tod. Etwa 1000 Bürger von Uvalde haben sich gestern Abend in einer Rodeo-Arena eingefunden, um der Opfer zu gedenken. Ich habe 3 Kinder. Meine Tochter geht auf dieselbe Schule. Sie hörte die Schüsse, ist traumatisiert. Ich meine, wir schicken sie in die Schule und denken, sie sind dort sicher. Unter den Anwesenden auch der texanische US-Senator Ted Cruz, der sich auch nach dem Massaker gegen eine Verschärfung des Waffenrechts ausspricht. Die Lösung der Demokraten ist es, euch die Waffen wegzunehmen, die Waffen von rechtschaffenden Bürgern. Das funktioniert aber nicht, um Verbrechen zu verhindern. Zum Thema Waffengesetze äußerte sich auch der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer. Die Familien wollen kein Mitgefühl, keine Gebete. Sie wollen, dass ihre gewählten Volksvertreter reagieren auf ihr Leid. Sie wollen nicht moralisch aufgebaut werden, sie wollen keine guten Absichten, sie wollen, dass sich etwas ändert. Unterdessen dauern die Ermittlungen an. Der mutmaßliche Schütze hatte offenbar schon seit mehreren Wochen Chatkontakt zu einem Mädchen aus Frankfurt. Während der Tat schrieb er der 15-Jährigen Nachrichten, in denen er das Massaker ankündigte.
Die Debatte in den USA geht weiter, wie nach jedem Massaker. Doch wie soll sich in diesem Land etwas ändern, wenn Politiker über Waffengesetze mitentscheiden, die der Waffenlobby nicht nur ideologisch nahestehen, sondern auch finanziell von ihr profitieren? Morgen beginnt in Houston, hier im Bundesstaat Texas, das jährliche Treffen des Waffenverbands NRA. Nicht nur US-Senator Ted Cruz wird da sein, sondern auch Ex-Präsident Donald Trump.
Der Hamburger Kabarettist, Lyriker und Liedermacher Hans Scheibner ist tot. Jahrzehntelang hielt er auf Bühnen und im Fernsehen den Deutschen den Spiegel vor. Pointierte Gesellschaftskritik übte Scheibner an Themen wie Atomkraft, Rüstungspolitik oder Steuerhinterziehung. Ende der 70er Jahre gelang ihm der Durchbruch mit der ARD-Sendung Scheibnerweise. Immer wieder polarisierte Scheibner, sah sich selbst als engagierten Demokraten. Scheibner starb am Montag. Er wurde 85 Jahre alt. Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Finnland ausgeschieden. Nach dem guten Start mit der erfolgreichsten deutschen WM-Vorrunde unterlag die Auswahl von Bundestrainer Söderholm in Helsinki dem Team aus Tschechien mit 1:4.
Gegen den 12-maligen Weltmeister in Rot geht's denkbar schlecht los. 2. Minute, Strafzeit, Powerplay Tschechien, Pasternak 0:1. 8 Minuten später, erneute Unterzahl Deutschland. 4 Direktpässe der Tschechen, Červenka findet die Lücke, vorbei an Torwart Grubauer, 0:2. Chancen des DEB-Teams, zunächst Mangelware. Lukas Reichel mit dem besten Versuch im ersten Drittel. Der Pfosten verhindert den Anschlusstreffer. Im Mittelabschnitt Deutschland besser. Doch die dritte Strafzeit sorgt für den dritten Gegentreffer. Krejci 0:3. Dann kam auch noch Pech hinzu. Einmal Pfosten, zweimal Latte. Hier durch Nöbels. Es war wie verhext. 10 Minuten vor Schluss. Deutschland tauscht den Torwart für einen 6. Feldspieler. Und das bringt den ersehnten Treffer. Moritz Seider zum 1:3. Die Aufholjagd wird nicht weiter belohnt. Tschechien trifft noch ins leere Tor. 1:4 der Endstand. Deutschland scheidet im WM-Viertelfinale aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Mai.
Zwischen Tiefs über Nord- und Nordosteuropa und hohem Luftdruck über dem Südwesten ist es morgen wechselhaft und windig, im Norden stürmisch. Über den Norden ziehen in der Nacht Regenwolken. Am Tag erst in der Mitte, später teilweise auch im Süden, dichte Wolken, die gebietsweise Regen bringen. Im Norden ist es windig, Richtung Nordosten stürmisch. Und dort immer wieder Schauer, auch kurze Gewitter sind dabei. In der Nacht 15 bis 4 Grad, am Tag nur noch 13 Grad auf Sylt, im Südwesten bis 25 Grad. Am Samstag anfangs an den Alpen Regen, sonst bei Sonne und teilweise dichten Wolken, vor allem im Norden Schauer, einzelne Gewitter und es ist sehr windig. Richtung Westen und Südwesten am meisten Sonne. Am Sonntag und am Montag ist es unbeständig und kühl, aber weniger windig.
Um 23.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Der belarussische Kampf für Demokratie und Freiheit im Schatten des Ukraine-Krieges. Fragen von Aline Abud an die Karlspreisträgerin Svetlana Tichanowskaja. Und wieder aus voller Kehle mittendrin beim Deutschen Chorfest in Leipzig. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.